Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr so über euer Leben nachdenkt. Es gibt ja manchmal so Begegnungen, die man hat, oder Beziehungen. Es gibt manchmal so Menschen, denen man begegnet ist, die so eine besondere, dann auch die einen besonderen Einfluss auf das eigene Leben hatten. Ich weiß nicht, wenn ihr mal so kurz für euch nachdenkt, gibt es so Menschen, wo ihr sagt, ja, ohne diesen Menschen wäre mein Leben anders verlaufen? Ohne diese Begegnung wäre mein Leben nicht so geworden, wie es geworden ist? Ich vermute mal, jeder von euch wird dann so die ein oder andere Erinnerung haben. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich zum Beispiel, ich hatte das ja hier auch schon mal erzählt, an einen Ausbilder oder einen Ausbildungsleiter von mir. Das war ja, ich habe ja mal Kfz-Elektriker gelernt und dann kam es eben so, dass ich in der Werkstatt zum ersten Mal etwas reparieren musste. Ein Anlasser, ich hatte glaube ich damals auch nicht den von damals, sondern einen dann dabei und habe das ja selber nicht gemerkt, aber er war kaputt und ich hatte ihn in die Hände bekommen und danach war er wieder ganz. Und dann bin ich mit dem Anlasser, weil man musste das ja immer noch mal zeigen, dann dem Ausbildungsleiter eben zu ihm hingegangen. Und die haben sich alle dort gefreut, weil ich ihn wie so eine Monstranz vor mir hergetragen habe, weil ich irgendwie stolz und glücklich war. Unter meinen Händen, unter meiner Behandlung ist etwas, was kaputt war, wieder ganz geworden. Und er hat das gemerkt und hat das irgendwie gelobt und. Ich glaube, meine große Leidenschaft dafür, dass ich so unglaublich gerne Dinge wieder ganz mache, hat etwas mit dieser Begegnung zu tun. Und dann hatte ich ja hinterher meine Gesellenprüfung als Elektriker, dort lernte ich, ich weiß gar nicht mehr, Italiener, Türke oder sowas, der war, lernte ich einen Mann kennen, damals waren wir noch jünger, der sagte mir, dass er war dann auch bei der Prüfung als Elektriker und hatte vorher Kfz-Schlosser gelernt, sagte er irgendwie so nebenbei. Und dann dachte ich auch, oh, das ist ja auch cool, weißt du, noch ein bisschen mehr, bin wieder zurück nach der Prüfung, also ich hatte sie ja bestanden, zu diesem Ausbildungsleiter hingegangen und hat gesagt, ob ich noch eine Ausbildung dranhängen könnte als Kfz-Schlosser. Und der sagte dann auch, machen wir. Also dieser Mann hat mein Leben sehr, sehr beeinflusst. Ich war ja dann irgendwann in der Gemeinde und dort gab es dann einen Pastor, mein geistlicher Vater Gerd Hildebrand, der sagte dann irgendwann zu mir, Thorsten, du musst noch mal was anderes machen so in deinem Leben, das nur Panzer bauen und das ist irgendwie zu wenig. Also er hatte sich damit selber aber ins Knie geschossen auch. Ich weiß nicht, ob er es da schon wusste, weil er hatte einen alten Volvo, er hatte einen Vicar, der hatte einen alten VW und die kamen immer zu mir mit diesen Autos und ich habe die repariert, dann natürlich für einen Vorzugspreis. Aber der kam dann und sagte, du musst was anderes machen und so bin ich dann zum Theologiestudium gekommen und das hat mein Leben, diese Begegnung, dieser Mann hat mein Leben dann auch sehr beeinflusst und ich stand heute, ohne diesen Mann stände ich heute nicht hier. Und ich weiß nicht, wenn ihr so euer Leben durchgeht, gibt natürlich auch andere Begegnungen, die einen auch vielleicht dann sehr negativ geprägt haben. Ich weiß nicht, wer bei euch da so aufploppt. Heute geht es um eine Geschichte, die auch lebensverändernd war. Und ich glaube, habe gerade noch mal überlegt, ich habe jetzt keine empirische Erhebung gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wirklich dieser Mann, um den es auch heute geht, ich ahne schon, dass ihr wisst, wen ich meine, dass es keinen zweiten gibt, der so sehr Leben von Menschen verändert hat, wie er, also wie Jesus von Nazareth. Und das ist ja auch in eurem Leben so, könnte ich auch aus meinem Leben erzählen, so diese Beziehung, diese Begegnung, die das Leben wirklich verändert hat. Auf einmal wurden Prioritäten anders gesetzt. Auf einmal hatte das Leben irgendwie eine andere Richtung bekommen. Und ich vermute mal, jeder von euch könnte zumindest das auch sagen, dass dieser Mann, dieser Jesus von Nazareth eben das Leben auch verändert hat, euer Leben verändert hat. Und da ist es dann immer wieder wichtig, auch das so, sich auch daran zu erinnern und sich auch mit solchen Geschichten zu beschäftigen. Und wie gesagt, heute, das ist eine solche Geschichte, die, mit der wir uns beschäftigen. Wir haben ja gerade in der Lesung gehört, Jesus war in Judäa und hatte dort dann gepredigt, getauft, also er selber nicht, sagt Johannes, aber hatte dort großen Erfolg und dann hat er sich wieder aufgemacht, zurück eben nach Galiläa. Und als ich letztes Mal in Israel war, bin ich die andere Richtung gefahren, also von Galiläa oben, See Genezareth runter, eben nach Judäa, also Jerusalem und so. Und man fährt eigentlich einfach von oben nach unten, ist eine gerade Linie. Aber, und das gehört dann eben auch zu der damaligen Wirklichkeit dazu, man hat diesen Weg, ist diesen Weg nicht so gegangen, egal jetzt ob von Judäa nach Galiläa oder andersrum, man ist diesen Weg nicht einfach so gegangen, sondern man hat einen Bogen gemacht, weil zwischen Galiläa und Judäa lag Samaria. Und das war für den frommen Juden ein Problem. Also man ging da nicht einfach unten von Judäa nach Galiläa hoch, sondern man machte einen Bogen, das ist ja dann so das Westjordanland, man machte einen Bogen über das Ostjordanland, um Samaria eben zu umwandern. Das war natürlich eine längere Strecke, man musste zweimal den Jordan überwinden, also das war schon dann auch etwas Besonderes. Weil ein frommer Jude hat seinen Fuß nicht auf samarischen Boden gesetzt. Das hat den Hintergrund, dass in der Zeit der Deportation, die Samaritaner von den Assyrern nicht weggeführt wurden in ein anderes Land, sondern sie durften zurückbleiben. Und die Assyrer haben dann folgende Strategie dann eben gemacht, dass sie dann fremde Leute, also ihre eigenen Leute, aber auch fremde Leute, also auch Nicht-Juden, nach Samarien hin gebracht haben. Und über die Zeit, über die Jahrhunderte, hat sich das halt ein bisschen vermengt. Nicht nur, dass man dann auch untereinander irgendwie geheiratet hat, sondern auch in Bezug auf den Glauben war man ein bisschen anders. War zum Beispiel so, dass für die Samaritaner der Berg Gerizim der Ort war, wo man anbetet. Für die Juden war es Jerusalem. Für die frommen Juden gab es natürlich die Tora und noch weitere Schriften und Propheten. Für die Samaritaner gab es nur die Tora und darüber hinaus nichts. Und wenn man sich diese Glaubensgemeinschaft so anguckt, dann entdeckt man, dass so ein bisschen eben auch sie Synkretismus gelebt haben. Also dass so sag mal, Glaubenslehren von anderen Religionen so eingesickert sind. Also wir haben ja bei uns auch, also jetzt bei uns hier in Deutschland oder im Christentum auch Leute, die sagen, es kommt mir kein Tannenbaum mehr ins Haus. Also, weil es ist doch heidnischer Krempel. Wir haben jetzt hier keinen mehr stehen, aber das ist, sowas ist dann passiert. Auf einmal haben die Tannenbäume aufgestellt. Beispiel. Hat natürlich keiner. Aber das hat einen heidnischen Hintergrund, der Tannenbaum hat einen heidnischen Hintergrund. Wir im Christentum machen das so, wir gucken uns das an, entdecken das Wesentliche, taufen es und stellen ihn dann auf. Und irgendwie waren die Samaritaner auch ein bisschen so drauf, aber das war für den frommen Juden eben etwas, was nicht ging. Und von daher hatte man mit solchen Leuten keinen Kontakt. Und man ging lieber eben den Weg zweimal durch den Jordan, durch das Ostjordanland, um ja nicht auf diesen Boden dann zu treten. Der Gerizim, das war der Ort der Legende nach, wo die Arche Noah gestrandet ist, wo Abraham den Isaak opfern wollte. Das war der Ort, wo der Messias erscheinen sollte. Also für die Samaritaner war dieser Ort auch in der Nähe von diesem Brunnen ein Ort, der eben eine voll gefüllt war mit Heilsversprechungen und Heilserfahrungen. Aber für die anderen gab es diesen Ort eben nicht als einen solchen Ort, sondern sie sagt, nein, in Jerusalem muss man anbeten. Das, aber die Glaubensgemeinschaft und Richtung der Samaritaner gibt es bis zum heutigen Tage. Sie umfasst ungefähr 700 Menschen. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat allein in Deutschland 70.000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Also von daher merkt man es. Ja, ist keine große Glaubensgemeinschaft. Und Jesus hat sich nun entschieden und hat gesagt, okay, wir gehen wieder zurück nach Galiläa und wir kriegen jetzt nichts von einer Diskussion mit seinen Jüngern mit, aber sagte, okay, wir gehen schnurstracks, nehmen den geraden Weg und gehen dann halt durch Samaria. Und dann kommt es eben zu dieser Begegnung, seine Jünger waren eben nicht dabei, zu dieser Begegnung an diesem Brunnen, die wirklich ein Leben verändert hat. Jesus sitzt dort und sieht, dass eine Frau zu diesem Brunnen kommt in der Mittagszeit. Also wir sehen schon mal, hier kommen, sagen wir, drei Herausforderungen auf ihn zu. Das erste ist, sie ist Samaritanerin. Also man setzt seinen Fuß nicht auf diesen Boden, aber man spricht auch natürlich nicht mit einem Samaritaner. Mit dem hat man keine Gemeinschaft. Das war die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung war, es war eine Frau. Der fromme Rabbi ist auch nicht jemand, der sich mit einer Frau irgendwie auf irgendwelche Gespräche einlässt, weil Frauen waren damals eben etwas, naja, man wusste ja nicht, hat sie ihre Tage, ist sie unrein, wenn es aus Versehen zu einer Berührung kommt. Da, Frauen, da kann alles Mögliche passieren. Also lieber Abstand halten. Ja, so war das damals, heute ist das anders. Aber. Und das Dritte war, Jesus war ja auch kein Dummer, da musste man noch nicht mal ein Prophet sein. Er wusste, wenn diese Frau in der Mittagszeit zum Brunnen kommt, dann kann es nur zwei Gründe geben. Der eine ist, sie hat verpennt, weil sie ihren Wecker nicht gehört hat. Der andere ist, sie kommt extra, weil sie nicht gesehen werden will. Erster Grund fällt aus, weil damals gab es noch keine Wecker. Er wusste, diese Frau, die dort zum Brunnen kommt, die hat einen Grund, in der Mittagszeit zu kommen, weil eigentlich geht man am Morgen und am Abend. Und das Gute ist ja auch, dass wenn man dorthin geht, man andere Leute, andere Frauen trifft und man kann ein bisschen miteinander reden. Man kann sich ein bisschen austauschen über das, was so passiert. Und diese Frau hat ein Anliegen und ihr Anliegen bestand darin, dass sie eben keinen Bock hatte auf diese Gespräche, keinen Bock hatte, gesehen zu werden. Weil das war wohl ihre Erfahrung, so erleben wir das dann oder so lernen wir das aus dieser Geschichte, dass natürlich die Frauen geredet haben, aber dann über sie. Und gesagt, oh, guck mal, die, weißt du eigentlich? Weißt du nicht? Jetzt, ich erzähle dir mal was, also nur unter uns und nur fürs Gebet. Das ist ein Früchtchen. Und darauf hatte sie eben keine Lust mehr. Deswegen kam sie in der Mittagszeit. Und das Überraschende ist, was sie dann auch überrascht hat, dass Jesus sie anspricht und sagt, gib mir zu trinken. Jetzt muss man, wenn man das Johannesevangelium sich anguckt, muss man sich das so ein bisschen anschauen und entdecken, dass Johannes ja so bestimmte Themen hat. Und Wasser ist ein wesentliches Thema auch bei Johannes. Schon im Vorfeld, ein Kapitel vorher, ist ja, wird ja von dem Gespräch berichtet, was Jesus mit Nikodemus hatte, wo Jesus ihm sagt, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Also bei Johannes ist sehr schnell klar, Wasser hat eine besondere Bedeutung. Davor die Geschichte, die Verwandlung von Wasser in Wein, also das ist schon ein wichtiges Thema, dieses Thema Wasser. Und mit dem Wasser verbinden wir, oder ich sag mal eher, verbindet dann auch der orientale Mensch unterschiedliche Lebensbereiche. Der eine Lebensbereich ist der Bereich von Quelle, von Brunnen, wo Wasser hervorkommt, was man braucht, um zu überleben. Das zweite ist so dann das, was wir mit dem Thema Fluss verbinden. Also was auch dann so eine philosophische, Implementierung hat, dass es darum geht, naja, man vergeht oder die Zeit, das Leben vergeht, man steigt nie zweimal in denselben Fluss. Vergänglichkeit, aber auch fruchtbringend. Der Fluss ist etwas, der dann auch, und das wusste man vom Nil her, der das Land fruchtbar macht. Ein drittes großes Bild ist eben auch das Meer. See Genezareth wird ja auch immer wieder so als Meer beschrieben, wo ja, auf der einen Seite das Leben wohnt im Fischfang, aber auf der anderen Seite auch man nicht so genau weiß, was im Untergrund ist. Also Meer ist immer auch das Unergründliche. Und wenn Johannes über das Wasser spricht, was ihm eben ein wesentliches Thema auch war, das zieht sich dann auch so durch, dann ist dieses Thema eben nicht nur ein banales Thema. Du, ich habe Durst, gib mir zu trinken. Und wir merken sehr schnell, wenn wir die Geschichte lesen, nein, es geht hier noch ein bisschen tiefer. Die Frau ist erstmal ganz irritiert und sagt, sag mal, du redest mit mir, was ist denn hier los? Ich bin eine Frau, bin eine Samaritanerin und wie kann das sein, dass du mit mir sprichst? Für uns ist das heute ja irgendwie, also in unserem Setting vollkommen normal, dass der Schöpfer Himmels und der Erden und sein Sohn sich mit mir unterhalten. Tja, mit wem auch. Ist ja irgendwie ganz normal, oder? Für den Menschen damals gab es unüberwindliche Grenzen, die auch dann darin gelebt wurden und sich darin ausgedrückt haben, dass man gesagt hat, mit dir rede ich nicht, mit dir spreche ich nicht, weil du bist unrein, du gehörst nicht zu uns. Und das erleben wir immer und immer wieder ja auch in unserer Lebenswirklichkeit, dass es dazu kommt. Nee, wir reden nicht mit dem, wir reden über den. Und Daniel hat es ja am Anfang schon so anklingen lassen, gerade auch heute wieder so ein Thema. Wir reden nicht mit den Migranten, wir reden über die Migranten. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Frau ist ganz verdutzt und sagt, du redest mit mir? Und Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, du würdest mich darum bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und sie sagt, na, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Was ist denn das? Wie willst du denn Wasser holen? Vielleicht hast du da hinten so ein bisschen abgestandenes Wasser. Aber seien wir mal ehrlich, ich hole aus dem Brunnen frisches Wasser. Und du mit deinem abgestandenen Wasser, was du vielleicht irgendwo hast, weil zum Schöpfen hast du nichts, kannst du mich ja nicht loben. Erstmal so eine ja, ganz ich sag mal, normale irdische Ebene, pragmatische Ebene. Und dann fängt Jesus an, und das ist erstaunlich, dass er mit dieser Frau ein theologisches Gespräch anfängt. Und wenn wir das Johannesevangelium dann lesen, merken wir hier zum ersten Mal, sagt Jesus, einer Frau, einer Fremden, einer Samaritanerin, wer er ist. Nämlich, das kommt dann später, dass er der Messias ist. Das ist schon erstaunlich, was hier stattfindet. Und er macht deutlich, das Wasser, was ich dir gebe, das ist nicht einfach irgendwie so Brunnenwasser und ich kann noch mal einen Meter tiefer graben oder so, sondern das Wasser, was ich dir geben werde, das ist lebendiges Wasser. Und das ist für Johannes eben so ein Thema, dieses lebendige Wasser. Dass es in dieser Welt Wasser gibt, was wir brauchen, um zu überleben, aber dass es auch eben ein Wasser gibt, dass wir leben und die Fülle haben, so wird es die Bibel beschreiben. Und die Frau ist dann ganz verwirrt und sagt, ja, wenn es das gibt, dass ich nicht mehr zum Brunnen gehen muss, wenn es das gibt, dass in mir ein Leben ist, was so, ich sage es jetzt mal, so lebendig ist, dass ich mir nicht mehr von außen etwas holen muss, gib mir solches Wasser. Und das ist im Endeffekt eine Sehnsucht, glaube ich, die jeder Mensch hat. Das ist etwas, was wir als Sehnsucht in uns haben. Natürlich müssen wir immer wieder morgens aufstehen, arbeiten gehen, Wasser holen und Lebensmittel. Es gehört zu unserem Leben dazu. Das wird auch erstmal nicht anders, das wird so bleiben und nicht anders werden. Aber jeder von uns weiß doch, und das weiß auch jeder Mensch, dass das Leben mehr ist als das Überleben. Dass dieses Wasser des Lebens in uns nochmal etwas anderes zum Klingen bringt als dieses Brunnenwasser, was ich trinke, dieses sag mal, Flusswasser, auf dem ich da hinfahren kann, dieses Meerwasser, wo ich mich in den Wellen wiegen kann. Das Leben ist eigentlich nochmal mehr. Wir haben eine größere Sehnsucht in uns. Und der Mensch als Sehnsuchtswesen versucht, dieses Lebenswasser ja irgendwie zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses Lebenswasser? Ein Angebot, was wir haben, ist zum Beispiel Geld. Hast du Geld, ist gut, hast du mehr Geld, ist besser. Und je mehr Geld du hast, desto mehr Leben hast du. Ein weiteres Thema ist ja so ähnlich Besitz oder Anerkennung oder. Ich habe eine Woche hinter mir, da könnte ich euch wieder zu jedem Thema auch eine Geschichte erzählen, also so Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie Menschen, die eben versuchen, solches Lebenswasser wie zum Beispiel Anerkennung zu bekommen, ja wirklich fast alles machen, um dann in dieser Welt anerkannt zu sein. Das Thema Sexualität ist auch so ja, ein Thema, wo wir, es gibt kaum einen Ort, wo wir mehr Leben und Lebendigkeit erfahren als in der Sexualität. Und das ist dann etwas, wo wir sagen, okay, ein Sexualpartner ist gut, fünf sind besser. Was? Du hast nur einmal und dann geheiratet? Bist du denn? Und so weiter und so weiter. Und die Erfahrung, die Menschen machen, und das war die Erfahrung, die diese Frau auch damals gemacht hat, dort, wo wir uns auf diesem Sehnsuchtsweg verirren, das ist das, was wir Sünde nennen. Wo wir, was weiß ich, die Steuer bescheißen, unseren Nachbarn anschwärzen, irgendwelche Sexualkontakte haben, die vielleicht nicht unbedingt irgendwie gut sind, da erleben wir, dass immer welche da sind, die dann kommen und den Finger in die eigene Wunde, also nicht in ihre, sondern in unsere Wunde hineinlegen und sagen, guck mal, da, das hast du doch und da hast du doch. Sünde ist der Ausdruck von einem, sag mal, von einer verzweifelten Suche, dieses Wasser des Lebens zu bekommen und sich auf diesem Weg zu verirren. Und wir gehen dann hin und sagen und legen noch mal den Finger in die Wunde und sagen, guck mal, da, und wie kannst du nur? Und das ist immer einfach, weil wir legen natürlich dort den Finger in die Wunde, wo wir nicht irgendwie verwundbar sind. Ja, über sexuelle Verfehlung zu reden, das ist in unseren Kreisen vielleicht ganz leicht oder für die allermeisten vielleicht leicht, aber über Geiz zu reden. Und der Jesus hat viel mehr über Geiz und über den Umgang mit Geld geredet als über sexuelle Verfehlung. Ja, es ist immer gut, wenn ich meinen Finger in die Wunde des anderen legen kann, wo ich selber nicht betroffen bin. Das war die Wirklichkeit dieser Frau. Das hat sie immer und immer wieder erlebt. Sie hat erlebt, dass ja, ihre Mitmenschen, ihre Glaubensgeschwister, sie eben dann vorgeführt haben, wenn sie auch morgens zum Brunnen gegangen ist, wo der Weg noch nicht so beschwerlich war. Und dann hat sich irgendwann entschieden, sich aus der Gemeinschaft so ein bisschen auszuklinken. Und jetzt kann man eben auf zwei Weisen damit umgehen. Die eine Weise ist zu sagen, wir legen den Finger in die Wunde, weil du musst ja spüren, du hast da etwas verkehrt gemacht. So sind wir früher, manchmal heute noch, aber so sind wir in früheren Zeiten mit unseren Verfehlungen umgegangen. Man kann aber auch auf eine andere Weise damit umgehen, dass man sagt, komm, das ist heute so, alles nicht so schlimm, schwamm drüber. Das ist die oft heute die Variante, wie wir damit umgehen. Wenn wir uns die Variante Jesu angucken, dann merken wir, er macht das anders. Und ich sage das immer wieder, das ist meine liebste Eigenschaft bei meinem Herrn, dass er aufdecken kann, ohne bloßzustellen. Gib mir solches lebendiges Wasser, bittet ihn die Frau. Und Jesus sagt, du gerne, hol mir deinen Ehemann und dann kriegst du dieses Wasser. Und dann merkt die Frau, oh, jetzt ist er schon ganz nah mit seinem Finger in der Wunde meines Lebens. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Du hast recht gesprochen, sagt er. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Bei der Suche nach dem Leben und bei dem Versuch, diese Sehnsucht nach Leben zu erfüllen, hilft es nichts, wenn wir die Variante A oder die Variante B nehmen, die ich gerade aufgezeigt habe. Es hilft nicht zu sagen, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Und es hilft aber auch nicht zu sagen, ist alles nicht so schlimm. Wenn ihr über Geschiedene den Stab brecht, redet erstmal mit ihnen. Und ihr werdet merken, es wird Leute geben, ich kenne aber keinen. Ich weiß aber, es gibt Leute, die sagen, komm, ist alles. Nein, für die ich kenne, ist das die Erfahrung, dass sie in ihrem Leben gescheitert sind. Dass sie etwas anderes vorhatten. Dass sie etwas anderes für sich ersehnt haben. Und sie sind auf diesem Weg gescheitert. Und wenn man zu denen dann hingeht und sagt, komm, ist heute alles nicht so schlimm, ja, dann ist das irgendwie, Oh, tröstend? Nein, es ist nicht tröstend, weil jeder für sich selber genau weiß, doch, hier ist im Leben etwas schiefgegangen. Ich habe es mir anders gewünscht, ich hatte es anders geplant. Und jetzt könnt ihr so die unterschiedlichen Situationen des Lebens dann auch durchgehen. Menschen, die sich auf diesem Sehnsuchtweg verirrt haben, die leiden auch darunter. Und deswegen geht es nicht um die Variante A oder um die Variante B, sondern um die Variante Jesu. Bring mir deinen Mann. Hab ich nicht. Ja, sagt er, du hast richtig gesprochen. 5 hast du gehabt, den du jetzt hast, der ist nicht deiner. Wenn du das weißt, Jesus, wenn du das weißt, was für eine fragwürdige Frau das ist, warum redest du dann mit ihr? Die hat es nicht verdient, dass du mit ihr redest. Es ist ein Mensch, der gehört an den Rand der Gesellschaft. Das ist ein Mensch, da geht es um Remigration, weg mit dem, weil der passt nicht zu uns. Das ist die Klugheit dieser Welt. Weg damit, weil es nicht passt. Und das ist nicht nur ein Scheiß, den die AfD vielleicht dann verbreitet und andere. Nein, das ist etwas, was wir an vielen Stellen auch so leben und erleben. Und dann fangen die beiden an, ein theologisches Gespräch zu führen. Und es geht darum, wo wird angebetet, auf dem Gerizim oder in Jerusalem? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ihr Problem war, sie wäre vielleicht gerne nach Jerusalem gekommen, aber natürlich kann sie da nicht hin als Samaritanerin. Und so steht dieser theologische Disput in der Mitte und Jesus erklärt ihr dann, weißt du, ja, das war wohl bisher so, dass wir uns um Orte gestritten haben, wo wir vielleicht auch mit unserer verkrachten Existenz hinkommen können, um irgendwie Wasser des Lebens zu schöpfen. Aber das hat Nikodemus vorher schon auf andere Weise gehört, aber das, was in Zukunft sein wird, ist nicht mehr, dass wir irgendwo auf einem Berg mit einer großen Geschichte oder an einem Ort, wo der Tempel steht, anbeten, sondern die wahren Anbeter, das werden die sein, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und diesen Ort von Geist und Wahrheit, den findest du nicht mehr da oder da, dann südlich oder nördlich von Samarien. Du findest ihn nicht mehr an dem Ort, wo du hinzeigen kannst und sagen kannst, da musst du hingehen, um anbeten zu können. Sondern das ist das, was Jesus dieser Frau sagt. Dieser Ort, das ist dieser Ort, den du in dir finden wirst. Weil wenn ich dir von diesem Wasser des Lebens geben werde, dann wird in dir eine Quelle entstehen. In dir wird Wasser des Lebens sprudeln. Du musst dich nicht mehr auf die Suche machen. Du musst noch jeden Morgen wieder ein Wasser anmachen, um duschen zu können, um Kaffee aufzusetzen. Das gehört dazu. Du musst dich aber nicht mehr auf diese Reise machen, irgendwo dann Wasser des Lebens zu finden, weil es in dir ist. Die große Sehnsucht nach dem Leben, sagt Jesus, ist dann in dir und wird in dir gestillt. Und dann wirst du Frieden finden. Und vielleicht diesen 6. Mann heiraten und es wird eine gute Beziehung. Vielleicht ehelos bleiben, was weiß denn ich. Aber dann wirst du Frieden finden, weil deine Sehnsucht gestillt ist. Es hilft überhaupt nichts, dann zu sagen, das macht man so nicht. Doch, man macht das so, weil man die Sehnsucht danach hat, dass sich dadurch meine Lebenssehnsucht füllt und gestillt wird. So macht man das. Aber und das ist die Botschaft Jesu, wenn du auf einmal entdeckst, das ist eine uralte Weisheit, die kommt in allen Religionen auch vor, dass das Heil eben nicht etwas ist, wo du hinwandern musst, sondern es ist in dir. Du kannst eine Weltreise nach der anderen machen und du wirst nicht selig finden. Du wirst zum Ziel deines Lebens kommen und dein Horizont wird sich weiten, wenn du in dir dieses, sag mal, Wasser des Lebens, das, was lebendig ist, dann entdeckst. Weil, und das ist das Angebot Jesu, weil ich es dir geben werde. Wenn du von diesem Wasser trinkst, wird das zu einem Brunnen, zu einer Quelle in dir werden. Einige Verse oder einige Kapitel weiter schreibt Johannes dann. Am letzten, am höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib wird, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und am Ende in der Offenbarung hören wir eben, und der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und nehmt das Wasser des Lebens umsonst. Darum hat dieser Mann mehr als je ein anderer Mensch auf diesem Erdboden das Leben von Menschen verändert, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Und da geht es eben nicht darum, jetzt habe ich ja den richtigen Glauben, vorher habe ich in die falsche Richtung gebetet. Quatsch! Dann geht es nicht darum, dass ich sage, okay, vorher war ich ein unmoralischer Mensch und Quatsch. Es geht nicht darum, dass ich sage, früher habe ich dann, ich sag mal, Bauteile von einem Panzer repariert und wieder heil gemacht. Heute versuche ich das mit Menschen. Alles Quatsch. Das, was das Leben, wodurch das Leben von Menschen verwandelt wird, die diesem Mann begegnen, ist, dass diese Quelle des Lebens in ihm dann erspringt. Und dazu sind wir alle immer wieder neu auch eingeladen, von diesem Wasser des Lebens zu nehmen. Und vielleicht merken wir, dass wir uns, was weiß ich, in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, auf Wege begeben haben, wo wir merken, ja, hier dachten wir, hier wird meine Sehnsucht gestillt, aber gestillt wird sie bei dem Mann, der in der Lage ist, in uns diese Quelle des Lebens sprießen und fließen zu lassen. Von daher ist das eine Geschichte, die auch uns gilt, die uns auch heute wieder einladen will. Vielleicht ganz neu wieder sich festzumachen bei dem, der das lebendige Wasser gibt. Mit dem, was ich und mit dem, was die eigene Existenz ist und ausmacht. Wir müssen keine Angst haben, dass er kommt, um seinen Finger in meine Wunde zu legen. Nein, es darf eher andersrum sein. Ich darf meine Finger in seine Wunden legen. Und dadurch wird mein Leben heil. Lasst euch wieder einladen bei dem Mann, der Leben verändert wie kein anderer, sich wieder neu festzumachen, damit in uns, für uns und für andere Wasser des Lebens quillt. Amen.